Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Parteienlandschaft in den USA könnte bald, eventuell, gehörig durcheinandergewirbelt werden, zumindest wenn es nach Elon Musk geht. Der Milliardär und Unternehmer will anscheinend eine eigene Partei gründen, als direkte Konkurrenz zu Donald Trumps Republikanern. Welche Erfolgsaussichten das hat und was genau dahinter steckt, das frage ich jetzt unsere Kontrafunk-USA-Korrespondentin Susanne Heger. Hallo Susanne.
Hallo.
Ich grüße dich. Susanne, was genau soll die sogenannte America Party von Elon Musk eigentlich genau sein? Hat er sich da schon im Detail geäußert?
Nee, das fragen sich ganz viele. Also es ist jetzt Anfang der Woche auch bei Google zu sehen, dass die America Party Ziele und was will Elon Musk überhaupt, ist ein ganz großer Google-Faktor. Da hat er sich aber noch nicht geäußert. Das Einzige, was Elon Musk bisher gesagt hat, ist, dass er möchte, dass die Stimmen der US-Bürger mehr gehört werden und dass nicht die Verschuldung immer weiter hochgepusht wird. Und was er außerdem gesagt hat, ist, dass er persönlich nicht vorhat, Präsident zu werden. Kann er ja auch gar nicht, weil er nicht in Amerika, sondern in Südafrika geboren wurde, sondern dass er stattdessen erstmal versucht, in den Kongress einzuziehen bei den Midterms, die 2026 stattfinden werden.
Du sagst es, Elon Musk aus Südafrika kann kein Präsident in den USA werden. Aber eine Partei darf jeder so ohne weiteres in den USA gründen?
Natürlich. Also es gibt ja hier auch alles Mögliche an Auswüchsen, Spaghetti-Sieb-Partei oder Dreadlocks-Partei. Also das ist ja ähnlich wie in Deutschland, wo auch jeder eine Partei gründen darf. Ich glaube, 7 Personen sind Voraussetzung dafür. Das Problem in den USA ist einfach, dass wir hier ein The-Winner-Takes-It-All-System hat, wie man so schön sagt. Das heißt, es gibt ein Mehrheitswahlrecht und nur die stärkste Partei in einem Wahlkreis gewinnt den Sitz. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer für eine Newcomer-Partei in einem Wahlkreis einen Sitz zu gewinnen, der bislang nach Demokraten und Republikanern sich ausgerichtet hat und wo strukturell ja so viel schon in diesem System angelegt ist. Es ist anders als in Deutschland, wo Koalitionen eine lange Historie haben. Das gibt es hier nicht. Hier regiert eine Partei eben Mehrheitswahlrecht und Elon Musk wird es schwer haben, denn eine Mehrheit zu bekommen mit seiner America Party als völlig ungeübter Politiker, der außerdem noch mehrere Firmen laufen hat und als reichster Mann der Welt gilt, das wird ihm wahrscheinlich nicht gelingen.
Immer wieder, da heißt es auch in deutschen Medien, ja mit Geld, da lässt sich in den USA doch alles erkaufen, damit auch politischer Erfolg. Aber mit Milliarden allein auf dem Konto, da ist es ja bei der Politik in den USA nicht einfach mit getan. Man darf ja sein eigenes Geld nur in einem gewissen Maße einsetzen, ist das richtig?
Man darf sein eigenes Geld in einem gewissen Maße nur einsetzen. Man kann natürlich die PACs, die politischen Aktionskomitees, unterstützen für Parteien. Das hat Elon Musk ja auch gemacht. Er hat jetzt auch ein America PAC gegründet, wo man spenden kann. Das Problem ist bei ihm ein ganz anderes noch, dass er jetzt gerade den Eindruck erweckt, als ob er diese Partei gründet aus Wut auf Donald Trump, weil Donald Trump zum einen die Elektroautos nicht weiter subventioniert und zum anderen seinen guten Kumpel Jared Isaacman nicht zum NASA-Chef gemacht hat. Und eine Partei, die aus Rache gegründet wird, hat es schwer, Finanzen zu bekommen. Und außerdem kommt dazu, dass Scott Bessent, der Finanzminister der USA, hat am Sonntag zu den Zielen von Elon Musk auch gesagt, dass er nicht glaubt, dass die Vorstände der verschiedenen Unternehmen, die von Musk ja geleitet und geführt werden, dass die möchten, dass Musk jetzt auch noch eine politische Partei gründet und dass er sich sehr gut vorstellen kann, dass diese Vorstände, die parallel ja auch diejenigen wären, die am ehesten richtig viel Geld spenden würden, dass die ihn dazu bewegen werden, sich wieder auf seine geschäftlichen Aktivitäten zu konzentrieren und nicht auf politische Aktivitäten.
In den USA, da gibt es ja durchaus viele Parteien. Du hast das gerade schon umrissen. Es gibt ja auch die Liberalen oder die Grünen. De facto spielen aber eigentlich nur die Demokraten und Republikaner eben eine Rolle. Du sagtest es, the winner takes it all. Die kleineren Parteien im aktuellen politischen Geschehen, haben die denn irgendeinen Einflussbereich?
Ja, was sie als Einflussbereich haben, ist, dass sie mitmachen können bei der Stimmung. Das heißt, sie mobilisieren, sie sind laut. Man muss sich das zum Beispiel so vorstellen bei der ganzen Transbewegung. Die haben es ja tatsächlich geschafft, die Demokraten quasi zu kapern. Und diese ganze Bewegung war dann so laut, dass die Demokraten sich dafür geöffnet haben und jetzt die Demokraten selbst in dieser Transbewegung an vorderster Linie kämpfen. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen in den USA. Es ist nicht so, dass die selbst in irgendwelche Ministerien kommen. Es ist eher so, dass sie durch Lautstärke, durch Verknüpfungen, durch Kämpfe in den großen Parteien etabliert werden.
Nun liegen die nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA ja noch weit in der Zukunft. Donald Trump ist praktisch gerade erst im Amt. Böse Zungen behaupten aber, in den USA ist praktisch immer Wahlkampf, weil immer irgendwo irgendwie gewählt wird. Ist das so?
Das ist definitiv so, weil man muss sich das so vorstellen. Es wird hier alle 2 Jahre gewählt. Alle 4 Jahre eben mit dem Präsidenten und ein Drittel des Senats und des Repräsentantenhaus und alle 2 Jahre das Repräsentantenhaus und eben ein weiteres Drittel des Senats. Ein Senator ist 6 Jahre im Amt, ein Congressman im Repräsentantenhaus ist 2 Jahre im Amt. Das heißt, wenn man sich überlegt, dass ein Jahr immer Wahlkampf ist, dann ist hier immer ein Jahr regieren, ein Jahr Wahlkampf, ein Jahr regieren, ein Jahr Wahlkampf. Und in dem Jahr, in dem der Präsident gewählt wird, ist es noch viel mehr Wahlkampf. Der Wahlkampf ist hier sehr wichtig und beim Wahlkampf ist auch die wichtige Sache dabei, dass die Parteien merken, wo, in welche Richtung gehen wir? Wollen unsere Wähler das? Wollen unsere Wähler das nicht? So sind ja zum Beispiel bei den Midterms ganz oft die jeweils amtierenden Präsidenten abgestraft worden, weil die Wähler gesagt haben, ja, also das haben wir eigentlich jetzt nicht gewollt. Und insofern ist man sehr gespannt auf Trump, der ja im Prinzip genau bisher das gemacht hat, was er im Wahlkampf angekündigt hat und auch mit seiner Big Beautiful Bill jetzt am 4. Juli, die er unterzeichnet hat, genau das durchsetzen wird, was er im Wahlkampf angekündigt hat. Das gab es in diesem Sinne so auch noch nicht, dass es so direkt gemacht wurde. Und man kann insofern gespannt sein, ob ihm das bei den Midterms einen Pluspunkt oder einen großen Negativpunkt bringt.
Auf das Steuergesetz wollen wir gleich noch schauen. Zuerst einmal hat Donald Trump aber die Ambitionen von Elon Musk für eine eigene Partei als lächerlich bezeichnet. Man hatte auch das Gefühl, der Präsident hat die Pläne des Unternehmers da auch nicht wirklich richtig ernst genommen. Wie wird das Thema denn allgemein in den USA selbst diskutiert?
Also Elon Musk wird in den USA zurzeit sehr zwiespältig diskutiert. Also man fragt sich, was ist passiert zwischen ihm und dem Präsidenten? Mark Cuban, in Deutschland kennt man ihn vielleicht durch die Sendung Shark Tank. Das ist die amerikanische Muttersendung quasi von Die Höhle der Löwen in Deutschland. Mark Cuban hatte Elon Musk schon vor 1,5 Jahren gewarnt und gesagt, bis jetzt jeder, der sich 100%ig auf Trump eingelassen hat und gehofft hat, dann irgendwann auch Gefallen von Trump zu bekommen, hat sich geirrt. Und er wird alles darauf wetten, dass das bei Trump und Elon Musk ebenfalls der Fall sein wird, dass Elon Musk sich jetzt total auf Trump einlässt, in der Hoffnung, davon Vorteile zu bekommen und dass er die nicht bekommen wird. Und ich glaube, diese Sicht von Mark Cuban haben in Amerika zurzeit viele. Es ist einfach so, wenn man sich das anschaut, dass Elon Musk mit Trump in dem Moment gebrochen hat, wo Trump ganz klar gesagt hat, ich werde nicht den besten Freund von Elon Musk als NASA-Chef einsetzen. Und ich werde nicht dafür sorgen, dass es weiterhin eine Finanzierung von Elektroautos gibt. Das sind beides Sachen, die Elon Musk sehr stark betreffen durch seine Firmen. Und man hat hier ein wenig das Gefühl, dass Elon Musk sich ein wenig verspekuliert hat.
Also wie angespannt ist denn jetzt ganz aktuell das Verhältnis zwischen Trump und Musk? Da gab es diese Überwerfungen, von denen auch die Medien hierzulande berichtet hatten. Dann ist ja Musk etwas zurückgerudert. Nun also diese Parteiengründung, die mögliche. Das heißt, die Eskalation geht weiter oder könnte man sich auch wieder annähern?
Also Trump hat auf Truth Social einen Post abgesetzt, in dem er sagt, dass er denkt, dass Elon Musk auf der total falschen Fährte ist. Und in dem er auch nochmal gesagt hat, dass er denkt, dass Elon Musk wütend ist durch die Zurückziehung der Nominierung von dem Herrn Isaacman und dass er nicht die Elektroautos weiterfinanziert. Und Trump sagt, er ist sehr enttäuscht und er denkt, dass Elon sich da völlig verspekuliert und auch ein klein wenig abgedriftet ist. Und ich glaube, bei den beiden ist Funkstelle. Ich weiß, dass hinter den Kulissen die Susie Wiles versucht, zwischen den beiden wieder zu vermitteln. Denn letzten Endes ist Elon Musk der reichste Mensch der Welt. Und wenn er jetzt die Demokraten finanzieren würde, wäre das ein Problem für die Republikaner. Ich glaube, wenn er jetzt seine eigene Partei machen wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele reiche Menschen dahin spenden werden. Das werden wir jetzt sehen. Er hat es ja mal gerade erst am Sonntag, dass er das angekündigt hat. Also da gibt es ja jetzt noch kaum irgendwelche Pläne. Es gibt keine Menschen, die mitmachen. Es gibt keine Aufstellungen. Es gibt keine Kandidaten. Es gibt keinen Parteiplan. Es gibt nichts. Aber man kann sich überraschen lassen. In Deutschland hat Sarah Wagenknecht es geschafft, eine Partei zu gründen und viele Stimmen zu bekommen. Vielleicht schafft Elon Musk etwas Ähnliches.
Ein Grund für das Zerwürfnis zwischen den beiden waren ja eben die Steuerpläne der Regierung. Kannst du uns sagen, was in diesem neuen Steuergesetz, diesem Big Beautiful Bill von Trump, genau steht? Weil in deutschen Medien wird es selbstverständlich umstritten genannt.
Der Name Big Beautiful Bill ist zum einen typisch Trump und zum anderen ist es auch genau das, was es ist. Das ist ein Gesetz für so ziemlich alles. Es ist eine komplette Neustrukturierung quasi. Also zum einen ist da drin, dass die Steuersenkungen, die Trump in seiner ersten Amtszeit durchgesetzt hat, die eigentlich Ende des Jahres abgelaufen werden, dass die weiterlaufen. Das ist für viele eine große Erleichterung. Dann ist da drin, was er versprochen hat im Wahlkampf, keine Steuern mehr auf Trinkgelder und auf Überstunden. Dann ist da drin, dass es viel mehr für die Verteidigung des Landes geben wird. Zum einen mit seinem Golden Dome, einem Abwehrsystem für die Vereinigten Staaten, ähnlich des Iron Dome in Israel. Aber eben auch für ICE-Agenten. Das sind diejenigen, die jetzt die illegalen Migranten außer Landes schaffen sollen und hier im Lande aufspüren sollen. Die bekommen sehr, sehr, sehr viel mehr Geld als zuvor. Es wird der Bau der Mauer weiterhin finanziert. Es wird Einschnitte beim Medicaid geben. Das wird bei den Demokraten immer so verkauft, als dass er jetzt den Ärmsten der Armen auch noch die Krankenversicherung nehmen will. Wenn man sich das Gesetz genau anschaut, sieht man aber, es geht nicht darum, den Ärmsten der Armen die Krankenversicherung zu nehmen, sondern es geht eher darum, den Leuten, die zurzeit Krankenversicherung genießen, aber keinen Handschlag tun, obwohl sie es könnten, die dazu zu bringen, dass sie wieder arbeiten. Sie müssen zum Beispiel jetzt 80 Stunden im Monat Arbeit nachweisen, um diese kostenlose Krankenversicherung zu bekommen, wenn sie nicht krank sind und keine Kinder unter 14 haben. Ich denke, das ist vielleicht ein wenig so, wie damals Kanzler Schröder es gemacht hat mit der Agenda 2010. Man will die Leute hier wieder dazu bringen, dass sie sich nicht ausruhen, dass sie nicht auf der Straße sitzen. Wenn sie arbeiten können, sollen sie es machen, wenn sie weiterhin Krankenversicherung haben wollen. Des Weiteren ist da drin eben, was wir schon angesprochen haben in der Big Beautiful Bill, dass die Zuwendungen für Elektroautos auslaufen, die ganze Migrationspolitik wird geändert. Für Social Security, für die Rente gibt es einige Änderungen, aber es wird nichts gekürzt, wie es so oft behauptet wurde. Ich glaube, das war es so im Groben und es gibt natürlich ganz, ganz viele kleine Sachen, die da auch noch mit involviert sind in dieser Big Beautiful Bill. Insgesamt wird die Staatsverschuldung um 5 Trillionen, ich weiß ganz ehrlich nicht, wie viele Nullen diese Zahl hat, um $5 Trillionen angehoben werden.
Das ist ja auch etwas, was Kritiker hervorbringen, die sagen, die Staatsverschuldung war noch nie so hoch, wie es jetzt auch mit diesem neuen Steuergesetz sein soll. Auch Elon Musk kritisiert das massiv. Wie äußert sich Trump dazu?
Trump sagt dazu, dass er nicht sieht, dass die Verschuldung Amerika runterbringen wird. Für Trump ist das Ganze eine reine Anschubmaschine der Wirtschaft. Für Trump ist völlig klar, es wird jetzt wieder nach Öl gebohrt, es wird jetzt wieder nach Gas gebohrt. Es werden notwendige Kürzungen bei der Krankenversicherung und der Sozialversicherung gemacht. Für ihn ist das Ganze eine wirkliche Ankurbelung der Wirtschaft. Und es gibt tatsächlich sogar etliche Demokraten, die ihm dabei zustimmen. Und was man hier allgemein sehen kann, ist, dass die Bewunderung, nennen wir es einfach wirklich Bewunderung dafür, wie Trump es geschafft hat, diese Bill durchzupeitschen, und zwar auch zu seinem gewünschten Zeitpunkt zum 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der Amerikaner, das hat hier durchaus, selbst wenn man sich politisch feindlich gegenübersteht, hat es für Bewunderung gesorgt.
Und tatsächlich verfangen ja auch viele Gesetze von Donald Trump, wenngleich einige Gerichte es versuchen immer wieder zu kassieren. Eines davon war die Entscheidung zum Asylgesetz von Donald Trump, dass etwa Einwanderer, die über die mexikanische Grenze kommen, dass die nicht mehr Asyl beantragen dürfen, die meisten. Aber auf der anderen Seite sind es im Moment die niedrigsten Migrationszahlen seit 60 Jahren. Das heißt, die Befürworter Trumps sind auch weiterhin auf der Linie. Was sagen Umfragen im Land?
Also ich glaube, das empfindet jeder, der Trump gewählt hat, als einen sehr, sehr großen Pluspunkt. Dass dieser Strom, der über die Grenze, zumeist bei Texas kam, quasi auf Null gesetzt wurde. Ich glaube, es gab einen Tag, wo man tatsächlich nur einen einzigen illegalen Migranten aufgegriffen hat. Im Vergleich dazu, im Vorjahr waren es jeden Tag zigtausende, zum Teil 20.000, 30.000 am Tag. Also diese Flut ist tatsächlich eingedämmt worden. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum so viele, auch große Firmen, Trump zurzeit unterstützen, dass sie sagen, man sieht bei ihm tatsächlich, er ist ein Leader und er macht das, was er ankündigt. Und jetzt muss man sagen, Amerika möchte gerne einen Leader haben. Amerika möchte gerne die große, starke Nation sein, mit einem Mann wie Joe Biden an der Spitze, den man nie als wirklichen starken Führer empfunden hat. Das Wort Führer benutze ich jetzt hier. Das ist nicht mit dem deutschen Führer zu verwechseln, bitte. Das hat man nicht als starkes Leading empfunden. Und Trump wird so gesehen, dass er umsetzt, was er ankündigt, dass er weltweit dafür gesorgt hat, dass man wieder vor Amerika Respekt hat, dass er weltweit agiert, durchaus auch mit Erfolgen, vielleicht nicht so schnell, wie er sie sich selbst erhofft hat. Aber man sieht, er kämpft durch, wofür er dasteht. Und das könnte auch einer der Gründe sein, warum wirklich über 200 große Firmen ihre Zustimmung zu Trump jetzt signalisiert haben. Das kann man auf der Seite des Weißen Hauses einsehen. Da sind Firmen wie Delta Airline, American Airline, AT&T, Comcast, also große Internetanbieter, sind dabei. Die Stimmung ist hier schon so, dass man sagt, der tut, was er angekündigt hat.
Eine Einschätzung war das von unserer Kontrafunk-USA-Korrespondentin Susanne Heger. Und Susanne, ich bedanke mich ganz herzlich.
Gerne.